RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Man könnte meinen, zum 17. Juni 1953, dem Tag des Volksaufstandes in der DDR, sei alles gesagt. Aber es gibt auch heute, 70 Jahre danach, noch unterschiedliche Deutungen. War es tatsächlich ein Volksaufstand oder war es eher ein Generalstreik? Gingen die Menschen vor allem in Ostberlin auf die Straße oder war die gesamte DDR betroffen? Und welche Rolle hat der Westen dabei gespielt mit seinen Massenmedien, möglicherweise Geheimdiensten? Das alles wollen wir diskutieren in der nächsten Stunde in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften. Mein Name ist Dietmar Ringel. Ein herzliches Willkommen Ihnen hier in der Rostlaube der FU. Auf dem Podium begrüße ich die Historikerin Dr. Elke Stadelmann-Wenz von der Denkstätte Hohenschönhausen, den Historiker Michael Bienert von der Stiftung Ernst-Reuter-Archiv und von der FU zwei Historiker, Professor Robert Kindler und Professor Arndt Bauernkämper. Herr Kindler, warum ist der 17. Juni ein so zentrales Thema in der deutschen Geschichte?
Ja, man könnte sagen, der 17. Juni ist vielleicht deswegen so ein zentrales Thema in der deutschen Geschichte, weil so furchtbar viel Revolutionen, Versuche, demokratische Verhältnisse von unten zu generieren, auf die können wir in der deutschen Geschichte gar nicht zurückblicken. Der 17. Juni ist sicherlich eines der Daten oder einer der Tage, an denen sehr deutlich wird, wie sich Freiheitswille manifestiert und ein stärkeres Bild als Menschen, die auf die Straße gehen und sich Panzern in den Weg stellen, ist wohl kaum denkbar. Und ich glaube, das ist etwas, was anschlussfähig ist, etwas, was zu unserem Erbe, zu unserer Geschichte gehört und ein Punkt, auf den wir mehrheitlich gern schauen und in eine Tradition, in die sich viele gern stellen wollen, nicht zuletzt auch die politische Elite unseres Landes, wie man heute zum Beispiel gesehen hat bei diversen Feier- und Feststunden und Reden.
Frau Stadelmann-Wenz, trotzdem muss man ja fragen, war das Interesse an diesem Tag denn wirklich immer so groß? Also in der bundesdeutschen Geschichte vor 1990 hatte man ja zeitweise den Eindruck, das ist so ein Tag, das fanden die Leute ganz toll, da war frei, da musste man nicht arbeiten, aber ansonsten ließ man es eher so passieren. Täuscht dieser Eindruck?
Dieser Eindruck täuscht nicht, wenn man sich die 70er und 80er Jahre anschaut. Also ich bin im Westen geboren und auch aufgewachsen. Für uns war es ein Tag schulfrei. Tatsächlich. Also in dem Moment, wo ich zumindest mal anfing, politisch zu denken, klar wusste ich, was der 17. Juni ist, weil wir hatten es tatsächlich auch noch im Geschichtsunterricht, was heute, glaube ich, nicht mehr so häufig der Fall ist. Aber wenn man sich die 50er Jahre zum Beispiel anschaut, dann war das in der Bundesrepublik tatsächlich ein Tag mit Kundgebungen, mit Kranzniederlegungen, mit Reden. Also sicherlich war nicht die ganze Bundesrepublik auf den Beinen, aber im politischen Bereich und auch im kulturellen Bereich gab es tatsächlich Veranstaltungen dazu. Es war natürlich auf politischer Ebene ein hochsymbolischer Tag, den man natürlich auch genutzt hat in der Systemauseinandersetzung mit der DDR.
Der Tag hieß Tag der Deutschen Einheit, aber nicht von Anfang an. Es war ein Gedenktag, es war ein Feiertag. Was war es denn im Kern, Herr Bienert?
Also meines Erachtens nach war es durchaus ein Gedenktag, zumindest wenn wir uns auf die 50er, 60er Jahre konzentrieren. Da war das noch, dieses Gedenken sehr, sehr stark ausgeprägt. Aber im Laufe der Zeit ändert sich natürlich etwas. Und damit kommen wir, denke ich, zu einer grundsätzlichen Frage, die uns beschäftigt, immer wieder über die Generationen hinweg, dass natürlich auch in solchen zentralen Ereignissen, an die derer gedacht wird und an die erinnert wird, natürlich auch eine Dynamik hineinkommt und eine Entwicklung stattfindet. Ereignisse, die uns heute sehr, sehr präsent sind, müssen es möglicherweise für unsere Kinder oder Kindeskinder in 20, in 30, in 40 Jahren nicht mehr sein. Und damit müssen wir eben umgehen auf unterschiedlichen Ebenen.
Herr Bauerkämper, aber inwiefern war das ein Tag der deutschen Einheit? Es ist ja im Grunde so gewesen, dass nach diesem Ereignis, vor allem auch nach der Niederschlagung dieses Aufstands, die deutsche Einheit erstmal in noch viel weitere Ferne gerückt war.
Dennoch hat die Bundesregierung natürlich, oder gerade deshalb, hat die Bundesregierung an diesem Ziel festgehalten. Sie hat auch deshalb an diesem Ziel, zumindest rhetorisch, festgehalten, um gewissermaßen Bundeskanzler Adenauers Westintegrationspolitik abzuschirmen. Die Westintegrationspolitik ist ja kritisiert worden von Leuten, von Personen, anderen Politikern auch, die gesagt haben, hier wird der gesamtdeutsche Anspruch aufgegeben, indem sich die Bundesrepublik nur in den Westen integriert. Gerade deshalb hat die Bundesregierung unter Adenauer, dann auch unter Erhard, sehr, sehr stark eben dies betont, die Wiedervereinigung als Ziel. Das hatte gewissermaßen natürlich eine politische Funktion, das hatte auch eine taktische Funktion für die Politik, um das eben abzuschirmen. Es hatte aber natürlich auch, wie man so will, einen durchaus wahren Kern, denn es wurde ja an vielen Orten in der DDR im Juni 1953 tatsächlich die Wiedervereinigung auch gefordert. Das wurde aufgegriffen, aber natürlich auch zum Teil vordergründig sozusagen in Dienst genommen für die Politik der Bundesregierung. Man muss den Umgang mit dem 17. Juni als Gedenkfeiertag immer einbetten in die große Politik. Solange die Wiedervereinigung noch auf der Tagesordnung stand, und das war vor allem bis zum Grundlagenvertrag 1972, war das natürlich eine ganz wichtige Formel. Und es glaubten auch noch viele daran. Mit dann der Ostpolitik unter der Regierung Brandt, Scheel, trat das stärker zurück, trat auch die Wiedervereinigungsrhetorik natürlich zurück. Also wir haben hier einen Wandel, den wir über Jahrzehnte hinweg verfolgen müssen.
Stichwort Wandel, Frau Stadelmann-Wenz. Ich habe schon gesagt vorhin, es gab immer wieder auch unterschiedliche Deutungen, im Westen vor allem. Mal hieß es, das war ein Volksaufstand, dann war es eher ein Arbeiteraufstand. Ist das jetzt eine akademische Diskussion oder ist das von Bedeutung?
Das ist einerseits eine akademische Diskussion natürlich gewesen, aber auch natürlich eine Diskussion von gesamtstaatlicher Bedeutung.
Was macht das anders?
In den 50er Jahren war es natürlich ein Volksaufstand im Westen, also wurde so gedeutet. Mit dem Aufkommen der Entspannungspolitik ist dann tatsächlich die Interpretation eher dahingehend, dass es ein Arbeiteraufstand war. Man muss aber auch dazu sagen, dass viele Quellen nicht zugänglich waren.
Ich will noch mal kurz nachfragen. Soll das heißen, er war dann doch nicht so umfangreich? Es war nur ein Teil der Bevölkerung, der mitgemacht hat? Ist das der entscheidende Unterschied?
Nein, man blickte natürlich vor allen Dingen auf Ost-Berlin. Und in Ost-Berlin war natürlich die Streikbewegung der Arbeiter, der Stalinallee, ist ja heute auch der Titel der Veranstaltung, jenseits der Stalinallee. Aber die Stalinallee stand natürlich im Zentrum. Die Stahlarbeiter aus Hennigsdorf, die durch West-Berlin laufen, um dann eben vor das Haus der Ministerien zu ziehen. Das ist natürlich das, was man im Westen natürlich auch sehr stark aufgegriffen hat. Die Fotos, die existieren, zeigen eben diese Arbeiter in ihrer Arbeiterkluft, wie sie durch die Straßen West-Berlins und Ost-Berlins ziehen. Und das hat natürlich auch sehr viel zu dieser Deutung eben als Arbeiteraufstand beigetragen. Wie breit tatsächlich die Beteiligung war, ist ja dann tatsächlich erst so ab den 90er Jahren wirklich wahrgenommen worden. Und wenn wir uns das Jubiläum 2003 anschauen, sind da dann eben auch die wissenschaftlichen Arbeiten entstanden, wie breit tatsächlich die Beteiligung war, wie stark eben auch die ländliche Bevölkerung am Aufstandsgeschehen beteiligt war und dass es eben auch nicht nur der 17. oder der 16. Juni war, an dem die Leute wirklich protestiert, sich erhoben haben gegen das Regime, sondern dass es am 11., 12. Juni schon losgeht, lange vorher auch schon Unruhe da ist und immer wieder es zu Protesten kommt. Der 11., der 12. Juni bricht es dann richtig auf dem Land los. Und es geht auch weit über den 17. Juni hinaus. Wir haben auch nach wie vor Arbeitsniederlegungen, Streiks nach dem 17. Juni in verschiedenen Betrieben in der DDR.
Herr Kindler, hatte das auch damit zu tun, dass dann andere Quellen verfügbar waren, dass man dadurch zu neuen Erkenntnissen kommen konnte? Oder hat die Wissenschaft einfach diskutiert und ist dann zu neuen Erkenntnissen gekommen?
Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Viel wichtiger aber als die Frage, sind jetzt neue Quellen zugänglich gewesen, ist einfach eine Veränderung der Perspektive, weil, wie schon ganz richtig hier gesagt worden ist, hat sich die Erinnerungspolitik und damit auch die Historiografie sehr stark auf den 17. Juni als symbolisches Datum konzentriert. Und 2003 und in den folgenden Jahren, Arndt Bauerkemper sitzt hier, hat da auch sein Schärflein zu beigetragen, Jens Schön und andere mehr, haben sehr gut gezeigt, dass es im Grunde 10 Tage waren, die DDR erschüttert haben. Also ähnlich wie die 10 Tage, die die Welt erschütterten 1917, so kann man sagen, vom 11., 12. Juni bis in den 21., 22. ist die DDR im Aufruhr. Und das zeigt auch nochmal zu dem Punkt mit dem Volksaufstand, dass es eben nicht nur die Arbeiter in ihren Blaumännern gewesen sind, sondern wirklich die gesamte Bevölkerung sich daran beteiligt hat. Das Stichwort der ländlichen Gebiete, viel der Dörfer. Und das ist kein Zufall, dass da der Unmut sich entfaltete, weil das natürlich ganz viel mit der Kollektivierungspolitik zu tun hatte und auch mit den politischen Veränderungssignalen, die Anfang Juni ausgegangen sind.
Ja, da kommen wir gleich drauf zurück, aber ich habe gelesen, eine Geschichte, die ich doch auch ganz spannend fand, westdeutsche Geheimdienstorganisation Gehlen, Herr Bienert, haben zeitweise die Schlussfolgerung gezogen, der Putsch sei angezettelt worden von der SED-Führung. Wie kommt man denn auf die Idee?
Naja, es gab natürlich gerade im unmittelbaren Umfeld des 17. Juni gab es ja nun viele Interpretationsansätze. Also die SED hat die Entstehung des Aufstandes ja als Putsch dem Westen zugeschoben. Und auf der anderen Seite war es eben so, dass auch nach Erklärungen gesucht wurde natürlich. Und man auch diese, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, man hat die Eigendynamik der Ereignisse, die man nicht vorhersehen konnte, hat man unterschätzt und versuchte dann zu Erklärungen zu kommen.
Für die Organisation Gehlen war natürlich der 17. Juni ein Desaster, weil die Organisation Gehlen behauptete eben mit einem V-Leute-Netz sehr gut informiert zu sein. Und der Vorwurf war natürlich, warum habt ihr das dann nicht gewusst, dass es losgeht? Und die Organisation Gehlen war eben sehr überrascht von diesem Aufstand. Und dann war das natürlich auch eine gute Begründung, naja, das ging gar nicht vom Volke aus, sondern das ist angezettelt worden von den Regierenden selber. Also das ist mehr oder weniger der Hintergrund, das belegen auch die Quellen eigentlich.
Herr Kindler. Vielleicht kann man noch ergänzend sagen, wenn man sich die Ergebnisse des Aufstands anguckt und schaut, was am Ende bei rausgekommen ist, dann sieht man, dass der vorher angeschlagene Walter Ulbricht hinterher fest im Sattel sitzt. Und man könnte sagen, politisch hat ihm diese Nummer, dieses Geschehen, diese 10 Tage genützt und ihm wahrscheinlich die Position gerettet. Zumindest gibt es diese Interpretation und auch das, soweit hat dann das Informationsnetz der Organisation Gehlen wohl doch gereicht, dass sie gesehen haben, dass der Ulbricht in Gefahr gewesen ist, in prekärer Situation war und hinterher war es nicht mehr. Und daraus kann man natürlich Schlüsse ziehen.
Wir sind jetzt schon bei den Folgen. Da kommen wir natürlich noch hin, aber Herr Bauerkemper, lassen Sie uns vielleicht erstmal über Ursachen nochmal sprechen. Einiges ist ja schon genannt worden, Unzufriedenheit der Bevölkerung, Normerhöhung spielten da eine entscheidende Rolle. Die Kollektivierung der Landwirtschaft unter Druck und mit Zwang und mit vor allem hohem Tempo wurde durchgeführt. Der Unmut der Leute war groß, die DDR hatte Reparationszahlungen an die Sowjetunion zu zahlen, das war wirtschaftlich alles schwer zu verkraften. Ist das schon im Grunde der Komplex auch der Ursachen dieses Aufstands?
Vielleicht noch ein Satz zu den Geheimdiensten. Für alle Geheimdienste in West und Ost war der 17. Juni ein Desaster. Für das Ministerium für Staatssicherheit genauso. Die haben das also genauso wenig vorhergesehen. Und was tun die Geheimdienste in aller Regel, wenn sie etwas erklären können, das sie nicht erklären können oder erklären wollen, was sie nicht erklären können? Sie nehmen Zuflucht wie viele andere Menschen zu Verschwörungsvorstellungen. Beim Ministerium für Staatssicherheit genauso, westliche Agenten und so weiter. Jetzt zu Ihrer Frage. In gewisser Weise begann der Aufstand, pointiert gesagt, vom Juni 1953 im Sommer 1952. Denn im Sommer 1952 beschloss die SED-Führung, also Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die tragende Partei in der DDR, auf ihrem zweiten Parteitag, Juli, August 1952, eine Verschärfung ihrer Politik. Dazu gehörte territoriale Neugliederung, also Auflösung der Länder und dann die Bildung dieser 14 Bezirke mit Berlin, Ost-Berlin als Sonderstatus. Dazu gehörte die Kollektivierung der Landwirtschaft. Dazu gehörte der Aufbau der kasernierten Volkspolizei. Dazu gehörte ein verstärktes Grenzregime sozusagen an der Grenze sozusagen zur Bundesrepublik. Dazu gehörte der beschleunigte Aufbau der Schwerindustrie und die Vernachlässigung der Leichtindustrie und damit Einschränkung von Konsummöglichkeiten. Man könnte verschiedene sozusagen Maßnahmen nennen, die alle sich unter dem Titel zusammenfassen lassen könnten. Verschärfte Politik und verschärfter Aufbau des Sozialismus, wie es hieß. Dies führte, kurz gesagt, in eine Versorgungskrise. Dies führte in Zahlungsschwierigkeiten, der Haushalt ging aus Rand und Band. Es führte zu einem Kaufkraftüberhang, weil wenig Konsummöglichkeiten angeboten wurden, wenig Konsumgüter. Und es führte die DDR geradewegs in eine Versorgungs- und vor allem Ernährungskrise. Und in dieser Krise versuchte das SED-Regime gewissermaßen über verschärfte Leistungsanforderungen, über verschärfte Abgaben gewissermaßen das Problem zu lösen. Und diese Zollerhöhung sozusagen ist ein Teil, das ist die Erhöhung des Arbeitszolls und des Ablieferungszolls auf dem Lande, das ist die Erhöhung der Arbeitsnormen. All das sollte sozusagen dem Staatshaushalt zusätzliche Mittel zuspülen, um dann gewissermaßen dieses akute ökonomische und damit auch soziale und auch politische Problem, denn die Legitimation der SED war hier im berührt, zu lösen. Und das führte geradewegs in diesen Aufstand hinein.
Vielleicht kann man das noch ein bisschen mal beschreiben, Frau Stadelmann-Wenz. Wie war die Situation in den großen DDR-Betrieben und auf den Baustellen in Ostberlin, wo ja dann auch konkret das meiste passierte am 17. Juni? Gab es da vorher Diskussionen, auch in den Parteigruppen? Haben die Gewerkschaften da eine Rolle gespielt? Oder war das eher so im Untergrund und die Staatsmacht hat gar nicht mitbekommen, dass da was gärte?
Also wir haben ganz unterschiedliche Zeitzeugenstimmen dazu tatsächlich. Manche erzählen von sehr starken, von sehr erhitzten Diskussionen vor Ort an den Baustellen, also gerade bei den Bauarbeitern, aber auch bei den Stahlarbeitern. Andere sagen, dass es vorher so gut wie gar nicht diskutiert wurde. Also ich denke, da haben wir sehr große Unterschiede, je nachdem, wo wir sind. Und die Unruhe, die Unzufriedenheit kommt natürlich bei den Arbeitern vor allen Dingen daher, dass all diese verschärften Maßnahmen, die Herr Bauerkämper jetzt gerade geschildert hat, dazu kommt eine verschärfte Strafjustiz. Also die Gefängnisse füllen sich seit 1952 zunehmend. Die Leute werden für geringste Vergehen zu drastischen Zuchthausstrafen verurteilt. Das heißt, sehr viele Angehörige sitzen im Gefängnis, ob das auf dem Lande ist, ob das in den Städten ist. Die Anzahl der Verurteilungen ist so, dass kaum eine Familie eigentlich nicht betroffen ist. Von einem Fall mindestens. Das führt zu einer großen Unruhe. Das SED-Regime ist Anfang Juni gezwungen, durch Moskau, also durch den Kreml, diese verschärften Maßnahmen zurückzunehmen. Weil man in Moskau feststellt, so hoppla, die Unruhen nehmen zu, die müssen ihren Kurs zurückfahren. Und das SED-Regime macht den Fehler, tatsächlich einige Maßnahmen zurückzunehmen, aber die Arbeitsnormen, die sie kurz zuvor erhöht haben, die nehmen sie nicht zurück. Und das bringt natürlich die Arbeiter enorm in Aufruhr. Und dann kommt es eben in den Tagen vor dem 16. In vielen Betrieben werden Streikkomitees gebildet und die Leute beschließen, wir gehen in den Ausstand. Wir lassen uns das nicht bieten. Dann kommt am 16. die Rücknahme der Arbeitsnormen, aber es ist zu spät. Also es spitzt sich immer mehr zu. In dem Moment, wo das SED-Regime eben einen Schritt zurück macht und sagt, okay, sagen ja nicht, wir haben einen Fehler gemacht, sondern sie sagen, naja, das, was wir beschlossen haben, wurde leider falsch ausgelegt. Von den Gerichten wurden viel zu hohe Zuchthausstrafen oder Strafen verhängt und so weiter. Ja, die Preise und das Abgabesoll, das ist alles nicht so gemeint. Das gibt natürlich auch den Leuten wieder den Eindruck, okay, die sind schwach, jetzt können wir. Und die Arbeiter gehen in den Ausstand, weil bei ihnen eben die Arbeitsnormen erstmal nicht zurückgenommen werden.
Herr Biener, trotzdem nochmal die Frage, warum gerade 17. Juni? Also die Verhältnisse waren schwierig, spätestens seit 1952 haben wir gerade gehört. Da hat die SED-Führung da die Zügel angezogen, zweite Parteikonferenz, glaube ich, war das, mit den entsprechenden Beschlüssen. Da ist ja fast ein Jahr vergangen. Also was war da, wie war die Situation gerade im Juni 1953, dass das da dann so sich zugespitzt hat?
Naja, also es ist ja letzten Endes immer dieser berühmte Tropfen, der dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringt. Und diese Unruhe und die Unzufriedenheit, wenn ich das jetzt mal aus der westdeutschen und Westberliner Perspektive betrachten darf, die waren ja durchaus bekannt. Da man hatte die Flüchtlingszahlen, die auch schon 1952 hoch waren und man musste damit irgendwie umgehen. Die Flüchtlingszahlen aus der DDR waren ja ein deutliches Zeichen dafür, dass Unzufriedenheit herrschte. Man beobachtete das, was in der DDR geschah. Diese Unzufriedenheit war überall letztlich zu spüren. Und wir dürfen eben, bevor wir dann zu den Arbeitern kommen, dürfen wir, und da sind wir beim ganz wichtigen Teil der gegenwärtigen Forschung, dürfen wir eben die Landbevölkerung eben nicht aus dem Blick verlieren. Also da geht es dann wirklich los. Und das ist tatsächlich dann um den 10., 11., 12. herum, dass dann eben diese massive Unzufriedenheit sich dann Bahn bricht und dann eben so eine Kettenreaktion oder eine Kaskade.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen, Landbevölkerung. Es war ja so, dass auch verbunden mit diesen Entscheidungen 52 die Kollektivierung schneller stattfinden sollte mit mehr Druck. Und jetzt wurde ja gelockert. Waren die Leute da nicht zufrieden und haben gesagt, ist doch gut, jetzt ist das alles ein bisschen entspannter. Wieso nimmt da die Unzufriedenheit auf dem Lande zu?
Naja, das ist ein Prozess, da kann sicherlich Herr Bauerkämper noch sehr viel kundige Auskunft geben, weil wir, wenn es gerade um die Geschichte der Landwirtschaft in der DDR geht, ist er ja nun einer der angesehenen Experten. es war einfach zu viel des Guten. Und es ging dann ja letztlich auch, dass diese Unzufriedenheit sich wirklich, also wie so ein Damm letzten Endes gebrochen ist. Wirtschaftliche Aspekte spielten eine wichtige Rolle, aber es ging schon um sehr, sehr viel mehr, um sehr viel Grundsätzlicheres, die ganzen Forderungen, die dann auf den Tisch kamen.
Vielleicht nennen Sie mal ein paar zentrale Forderungen.
Gern. Also Meinungsfreiheit, Redefreiheit, dass politische Gefangene freigelassen werden, dass die Versorgung einfach besser wird, dass man diese Bevormundung und Gängelung durch die SED, dass die aufhört. Und dann eben der Weg, und da wurde es dann eben aus der Sicht der DDR-Oberen gefährlich, der Weg hin zu freien Wahlen. Und dann Stichwort Wiedervereinigung. Auch die taucht dann ja im Laufe der Tage um den 17. Juni als eine ganz massive Forderung auf.
Jetzt vielleicht doch nochmal Stichwort Landwirtschaft, Herr Bauer-Kemper.
Ja, man muss natürlich für den Gesamtkontext sehen, dass Anfang 1953 nochmal eine Welle von verschärften Maßnahmen überhaupt erst beschlossen wurde. Also es begann zwar in der zweiten Parteikonferenz im Sommer 1952, aber Anfang 1953, als die SED in die Krise gerät, und als die ökonomische Krise klar sichtbar ist, reagiert die SED-Führung mit einer weiteren sozusagen Welle von repressiven Maßnahmen. Erst in diesem Augenblick wurde ja auch die Arbeitsnorm erhöht, also im Mai 1953. Eine Maßnahme, die dann aber nicht zurückgenommen wurde. Und das erklärt gewissermaßen dann auch diese Kumulation dieses Protestes. Dazu gehört auch der verschärfte Kollektivierungsdruck, auch Anfang 1953. Also Bauern wurden massiv gepresst in die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Und die reagierten natürlich, und Bauern mussten auch verstärkt abliefern, einfach um diese ökonomischen Probleme sozusagen zu lösen, die die SED-Führung hatte. Also es wurde mit Druck reagiert, auch auf dem Lande. Um die Versorgungslage zu verbessern, sollten die Bauern mehr abliefern, sie sollten in die Produktionsgenossenschaften, von denen man eine Steigerung der Produktion an Ernährungsmitteln erhoffte, was aber nicht eintrat. So, also sie waren sozusagen in ihrem ideologischen Käfig gefangen und die Bauern reagierten natürlich mit Ressentiments. Und als sie merkten gewissermaßen und überrascht waren, dass jetzt die Kollektivierung aufgehalten werden sollte, wurde das als Schwäche natürlich empfunden. Und die Bauern rächten sich natürlich auch zum Teil an den Funktionären, die sie zuvor versucht hatten reinzupressen. Es kam sozusagen auch zu Maßnahmen sozusagen von Seiten der Bauern gegen diese Leute, gegen diese SED-Funktionäre, die sie zuvor drangsaliert hatten. Und dann brach das sozusagen auf. Ja? Und die, zusammen mit der Unzufriedenheit über die Ablieferungen, über die erhöhten Ablieferungsquoten, dann die Unzufriedenheit über die Tatsache, dass sehr viele Bauern auch geflohen waren angesichts des Druckes, sehr viele Betriebe auch verlassen waren. All das sozusagen kam dann zusammen und sorgte für diesen Sprengstoff.
Herr Kindler, wir sprechen über die Situation in der DDR, über die verschärften Maßnahmen 52, Anfang 53, über die Rücknahmen, den neuen Kurs, aber das alles hatte ja auch mit Veränderungen in Moskau zu tun. Und das war nicht nur irgendeine Rahmenbedingung, die sich da änderte, sondern das war ganz was Grundsätzliches. Vielleicht können Sie uns das mal kurz einordnen.
Ja, es sind sicherlich drei Dinge, die man da ansprechen muss. Also das wichtige, das fundamentale Ereignis 1953 ist natürlich der Tod Stalins. Der Diktator stirbt im März 1953 und in Moskau steht im Grunde die Machtfrage auf der Agenda. Und das ist so ein bisschen die Frage, wer wird möglicherweise Nachfolger des Diktators? Wie kann man das lösen? Das Politbüro, die Führung entscheidet sich im Grunde dazu, wir machen das gemeinsam, wir versuchen so etwas wie kollektive Führung zu implementieren. Das Problem ist aber, dass sie das nur bedingt tun können, weil im Grunde alle gegen einen stehen. Auf der einen Seite sind also Khrushchev, Molotow, Mikoyan und wie sie alle heißen, und auf der anderen Seite steht der Geheimdienstchef Lavrenti Beria, der sozusagen den alle anderen fürchten. Das ist sozusagen die Grundkonstellation, was ankommt in nicht nur in der DDR, sondern in allen im Grunde dann späteren Satellitenstaaten, ist eine gewisse Verunsicherung in der Führung. Und das ist etwas, was sowohl auf politischer Ebene sich ausspielt, als auch auf auch die Bevölkerung durchaus wahrnehmen. Ja, der Diktator ist weg, was passiert jetzt? Das ist so das Erste. Das Zweite ist, in der Sowjetunion, insbesondere auch unter der Federführung von Beria, wird eine Initiative wieder aufgenommen, die 1952, wir haben viel über dieses Jahr gesprochen, eine wichtige Rolle spielt. Und zwar die Frage kommt nochmal auf die Agenda, was soll eigentlich mit diesem geteilten Deutschland passieren? Ja, also 1952, eine der letzten wichtigen Initiativen, die sogenannte Stalin-Note, erbittert umstritten in der historischen Forschung. Wir könnten diesen Raum hier vollstellen mit Büchern, die darüber streiten, ist das ernst gemeint oder nicht. Aber die Sowjetunion macht das Angebot. Unter bestimmten Bedingungen sind wir bereit, über die Einheit Deutschland zu verhandeln. 1953 kommt das wieder so ein bisschen auf die Agenda. Das ist der zweite wichtige Punkt. Und der dritte Punkt ist, Die Erben Stalins sind sich darüber einig, dass es so nicht weitergeht. Es kann diese harte Politik nicht fortgeführt werden und deswegen senden sie Signale aus. Wir haben das hier schon vorhin gehört, dieser neue Kurs in der DDR, das ist keine Erfindung der SED-Führung, sondern die werden nach Moskau zitiert. Die fahren da Anfang Juni hin und dann wird ihnen gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr in 2 Wochen euren Staat nicht mehr. Etwas übertrieben. Und in dieser Situation werden diese Reformen eingeleitet, die auch einen ganz wichtigen Effekt haben, die nämlich im Grunde Chaos erzeugen, weil nämlich auch die Funktionäre nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Die Ordnungssicherheit ist weg. Und das ist das große Problem aller autoritären Ordnung. Die bleiben oft relativ lange stabil, aber wenn der ordnende Rahmen weg ist, und das ist diese Situation, wir haben eine dreifache Krise, der ordnende Rahmen ist weg und dann kommt es möglicherweise zu Unruhen und dann entsteht diese aufgeheizte Situation, insbesondere auf dem Lande, von der wir hier jetzt schon so viel gehört haben.
Jenseits der Stalinallee ist der Titel des Forums heute. Es geht um Hintergründe und Deutungen zum Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953. Das ist ja genau 70 Jahre her. Wir sind zu Gast in der Rostlaube der Freien Universität Berlin. Eine gemeinsame Veranstaltung mit der FU ist das im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften. Mein Name ist Dietmar Ringel. Herzlich willkommen. Und ich sage nochmal, wen wir heute auf dem Podium haben. Die Historikerin Dr. Elke Stadelmann-Wenz von der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Der Historiker Michael Bienert ist dabei von der Stiftung Ernst-Reuter-Archiv und die beiden Historiker Professor Robert Kindler und Professor Arndt Bauer-Kemper von der Freien Universität Berlin. Professor Kindler hat gerade beschrieben, wie die Situation in Moskau war in diesem Frühjahr 1953. Anfang März starb Stalin und dann gab es Unklarheiten, wie es weitergehen sollte. Machtkämpfe in Moskau und auch die Frage deutschlandpolitischer Art. Also vielleicht doch das Signal, eine deutsche Wiedervereinigung ermöglichen, den sozialistischen Aufbau in der DDR stoppen, zurücknehmen. Wie ist das in der SED-Führung angekommen, Frau Stadelmann-Wenz? Die haben ja üblicherweise sich abgestimmt mit Moskau beziehungsweise haben Order bekommen, wo es lang geht. Und dann stellt man fest, in Moskau herrscht Chaos. Wie ist da im Politbüro, im Zentralkomitee, in der DDR-Führung, wie sind die damit umgegangen?
Die waren verunsichert, ob das Chaos im Kreml. Und es gab überhaupt kein Vertun. Sie haben die Ansage in Moskau bekommen, den Kurs zurückzunehmen, den neuen Kurs zu verkünden. Und das haben sie umgehend getan, als sie zurückkamen aus Moskau. Da gab es keine Diskussion, es ging nur darum, sich selber zu retten. Deswegen hat sich Walter Ulbricht ja auch nicht hingestellt und gesagt, ich habe einen Fehler gemacht und jetzt versuchen wir das irgendwie besser hinzukriegen, sondern sie haben es natürlich abgewälzt auf niedere Funktionäre oder auf die Gerichte, wenn es um die Strafjustiz ging. Aber dieses Spiel oder diese Art des Verhaltens war eingeübt in den kommunistischen Regimes in Osteuropa. Also in Moskau hat man Befehle empfangen und die hat man dann auch ausgeführt.
Wobei es ja auch innerhalb der Führung der SED Kontroversen gibt. Das endete ja dann mit dieser sogenannten fraktionellen Gruppe Zeiser-Hernstadt. Zeiser war der Stasi-Chef, Hernstadt war der Chefredakteur des Neuen Deutschlands. Die wurden dann kaltgestellt. Mhm. Die haben vermutlich die Signale aus Moskau anders empfangen. Oder wie ist Ihre Erklärung dafür?
Nein, natürlich hat Walter Ulbricht diese Situation auch genutzt, um interne Gegner loszuwerden. Und Wilhelm Zeiser war natürlich jemand, der ihm durchaus hätte gefährlich werden können. Und das war eine Möglichkeit. Das macht er später mit dem zweiten Minister für Staatssicherheit, Wollweber, genauso. Den stellt er auch wieder kalt in dem Moment, wo eine Gruppe am Entstehen ist, die ihm eventuell in der SED-Führung gefährlich werden kann. Also dieses Spiel beherrscht Walter Ulbricht eben in den 50er Jahren sehr gut, am Ende, Anfang der 70er Jahre nicht mehr. Aber das ist die Phase eben und das ist ein durch und durch stalinistisches Verhalten. Also Walter Ulbricht ist Stalinist aus Überzeugung. Er hat es gelernt, ich würde sagen in seinen Moskauer Jahren. Und das zieht er eben auch in den 50er Jahren in der DDR durch. Und er nutzt eben auch diese Unsicherheit durchaus und diese Machtkämpfe, die in Moskau herrschen. Also es ist eine ganz zwiespältige Situation. Einerseits ist klar, sie müssen die Befehle befolgen, die aus Moskau kommen. Aber andererseits nutzt er natürlich auch die Unsicherheit, die in Moskau ist, die Machtkämpfe, die eben im Kreml ausgebrochen sind.
Herr Bienert. Ich würde an der Stelle gerne auch noch den Blick auf die Westperspektive lenken in dem Zusammenhang. Denn natürlich hat der Tod Stalins und die ganzen Unsicherheiten, die sich dann und Verwerfungen, Querelen, die sich eben nach Stalins Tod ergeben, natürlich auch Auswirkungen auf die westliche Perzeption der Vorgänger. Und die ist, denke ich, in dem Zusammenhang auch nicht zu unterschätzen. Also es ist tatsächlich auch in den Hauptstädten Washington, in Paris, in London, aber auch in Bonn und dann eben auch mit dem Besonderfall West-Berlin ist eine enorme Unsicherheit, die sich ausbreitet, weil man wirklich nicht weiß, was wird da geschehen. Und das hat dann ja gerade auch für die Weltpolitik im Zusammenhang des Kalten Krieges hat es ja massive Auswirkungen, wer nun in Moskau das Ruder übernimmt. Man tendiert also in unterschiedliche Richtungen. Das reicht einmal von der Hoffnung, naja gut, nun kommt da sehr viel Bewegung hinein. Die Regime in Osteuropa werden jetzt anfangen zu bröckeln, bis eben hin zu diesen Vorstellungen, dass letzten Endes ein ganz großer Krieg ausbrechen könnte.
Lassen Sie mich kurz mal dazwischen fragen. Hat der Westen nur reagiert, abgewartet, was da in Moskau passiert? Oder wurde man auch aktiv, um eigene Interessen durchzusetzen, Kontakte aufzunehmen mit sowjetischen Stellen möglicherweise oder mit Leuten in der DDR?
Naja, man befand sich ja wirklich noch in einer Hochphase des Kalten Krieges, Anfang der 50er Jahre, 1953. Und man hat sicherlich in dem ganz, ganz geringen Maße nur Einfluss nehmen können auf die Geschehnisse in Moskau, also auf die Entwicklung an der Führungsspitze. Das hat man genauso gebannt verfolgt wie die Menschen in Warschau oder in Berlin. Aber es gab dann eben durchaus auch auf westlicher Seite Überlegungen, wie man letzten Endes diese Krise nutzen könnte, um in bestimmten Fragen deutschlandpolitischer, aber auch darüber hinaus weiterkommen kann. Denken wir an die Österreich-Frage. Also da ist der Tod Stalins natürlich auch schon wird als eine Möglichkeit gesehen, um diese Österreich-Frage, die dann 1955 ja endgültig entschieden wird mit dem Friedensvertrag, also voranzubringen und da neue Gespräche weiterzuführen. Die Deutschland-Frage ist hat nochmal eine andere Bedeutung. Gut.
Lassen Sie uns an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen genauer eingehen auf die Ereignisse dieses 17. Juni, über den wir ja heute sprechen, der Anlass dieser Diskussion über Deutungen auch und Konsequenzen. Aber Herr Bauer-Kemper, was genau ist an diesem Tag passiert? Wann sind die Leute da losmarschiert? In den großen Betrieben sind die morgens erst zur Arbeit gegangen, haben sich dort verabredet. Hat da einer gesagt, wir gehen jetzt los? Oder wie spontan war das Ganze?
Na, es war relativ spontan, weil am Vortag sozusagen gab es eine Schiffsfahrt. Da sozusagen sprachen sich Bauarbeiter, vor allem die in dem berühmten Block 40 in der Stalinallee, heute Karl-Marx-Allee, bauten ab. Die Bauarbeiter waren besonders unzufrieden und das war auch für die SED besonders gefährlich, weil natürlich die Bauarbeiter ganz wichtig waren. Aufbau des Sozialismus und nun streiken die Bauarbeiter. Also die Bauarbeiter haben sich abgesprochen an dieser Baustelle. Dann gab es Informationen, wurde sozusagen weiterverbreitet und anderen Orten sozusagen begannen dann die Streiks auch. Also in Berlin ist es am spektakulärsten gewesen, auch weil natürlich dort sehr viele Kameras waren und das hat unsere Wahrnehmung natürlich lange geprägt, Ostberlin. Davon war schon die Rede. Aber die sind sozusagen dann losmarschiert, haben Protestdemonstrationen gemacht, haben Plakate gezeigt, haben ihre Forderungen auch gezeigt, unter anderem zunächst eher so wirtschaftliche Forderungen, dann aber zunehmend schon politische, also freie Wahlen, Absetzung der Regierung und so weiter. Sind also offen durchgezogen, es haben sich auch immer mehr Arbeiter angeschlossen in Ostberlin. Der Zug wurde immer länger und sind dann sozusagen vor die Gebäude gezogen, die die SED-Macht repräsentierten, also Haus der Ministerien, verschiedene Polizeidienststellen und haben versucht, das war auch in anderen Städten der Fall, die Gebäude, die sozusagen die Macht repräsentierten und haben versucht, gewissermaßen diese Gebäude abzuriegeln, zu stürmen, die Funktionäre, die sich dort noch befanden, zum Aufgeben zu bewegen. Das ist ihnen bei der SED-Führung nicht gelungen. Die hat nämlich eilends Flucht gesucht bei den sowjetischen Freunden, wie es hieß, nämlich in Karlshorst. Und es gibt also durchaus Zeugnisse, Quellen, die belegen, dass Ulbricht die Sache schon fast aufgegeben hatte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ein Demonstrationszug, zunehmende Politisierung der Forderungen und dann immer mehr Arbeiter, die sich anschlossen und dann verbreitete sich die Nachricht eben auch weiter.
Ja. Wann wurde es gewalttätig? Wann sind die sowjetischen Panzer gekommen? Die Panzer haben ja dann nicht in die Masse geschossen, wenn ich das richtig gelesen habe. Trotzdem sind da ja Menschen durch diese Panzer auch zu Tode gekommen. Wie genau hat sich das da abgespielt?
Nein, man muss sich klar machen, dass die sowjetischen Streitkräfte schon am Tag vorher in Alarm versetzt worden sind, dass Truppen zusammengezogen worden sind, insbesondere um Berlin. Und dann dadurch haben wir diese spektakulären Bilder, diese Aufnahmen, die wir kennen, Allein in und um Berlin sind das wohl rund 600 Panzer gewesen, die hier zumindest in Bewegung gesetzt worden sind. Die sind natürlich nicht alle in der Stadt gewesen. Und in dem Maß, in dem diese Demonstrationszüge dann im Zentrum der Stadt auftauchen, dann kommt es eben zu diesen Auseinandersetzungen. Mir ist ein anderer Punkt noch, vielleicht aber auch ganz wichtig, weil wir jetzt sehr stark die ganze Zeit über Berlin sprechen. Unsere Veranstaltung ja doch heißt Jenseits der Stalinallee. Und man muss sich klar machen, dass die Niederschlagung dieses Aufstandes in weiten Teilen der DDR nicht durch sowjetische Truppen erfolgte, sondern auch durch Einheiten der kasernierten Volkspolizei. Davon war vorhin schon die Rede. Das heißt also, da haben sich in der Regel recht junge Männer hingestellt mit einer Uniform, oft auch ein Gewehr ausgegeben bekommen und haben dann diese mehr oder minder empörten Mengen und Massen versucht in Schach zu halten, in den Griff zu bekommen. Und wir haben unfasslich interessante Quellen und Dokumente darüber, auch wie diese oft sehr, sehr jungen Leute, Anfang 20, oft so diese gerade nicht mehr im Zweiten Weltkrieg gekämpft habenden Jungs im Grunde versucht haben, dann die Bauern und Arbeiter, oft gestandene Leute, dann im Griff zu halten und richtig sich auch mit denen auseinandergesetzt haben, physisch gekämpft haben. Und die erstaunlicherweise das gemacht haben, die nicht übergegangen sind, sondern die stabil geblieben sind, also auf Seiten des Staates. Und ich glaube, das ist etwas, was viel erklärungsbedürftiger ist als die Frage, warum die Rote Armee da eingreift.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, ich glaube, da kommen die üblichen Erklärungen in Anschlag, also die disziplinierende Kraft so einer Einheit. Ja, also da gibt es Befehl und Gehorsam, man steht zusammen, man lässt seine Kameraden nicht im Stich, all diese Dinge, dann heißt es wir gegen die. Ja, also sozusagen die Uniformierten sind klar erkennbar, gibt es physische Auseinandersetzungen, etwa ganz fantastische, oder was fantastische, sehr interessante Berichte aus einer kleinen Stadt, wo es dann gelingt, die Menge so ein bisschen zurückzudrängen, dann stehen die da und dann passiert was ganz Interessantes, dann kommen die Eltern von dem einen Volkspolizisten und sagen, du kommst jetzt mit. Und dann nehmen die ihren Sohn da raus, der legt seine Waffe ab, legt die Koppel ab und geht und die anderen bleiben stehen. Ja, und da sehen wir, das ist ganz interessant, dass diese Idee vom Volk, das sich gegen seine Regierung aufstellt, stimmt natürlich. Das ist eine Geschichte, die wir alle gerne hören, die auch heute in den Samstagsreden gefeiert wurde. Aber es gibt eben auch den anderen Teil des Volkes, der sich nicht erhebt, sondern der zur Regierung treu bleibt, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Facette, die in all den Reden und all dem Sprechen über den 17. Juni so ein bisschen verloren geht, dass es eben nur ein Teil der Bevölkerung gewesen ist, die sich da erhoben hat.
Frau Stadelmann-Wenz.
Weil Robert Kindler gerade die bewaffneten Kräfte auch erwähnt hat, ja, das stimmt, die standen da natürlich auch, ne, den Protestierenden gegenüber. Wir haben aber gerade unter den Verhafteten sehr viele, gerade aus der KVP, sehr junge Männer, die ihre Waffen niederlegen und zu den Protestierenden überlaufen, also eben nicht in Reihe und Glied bleiben. Da tatsächlich nochmal tiefer in der Forschung zu gehen, zu schauen, wie sieht es eigentlich aus? Die KVP wird 52 erst gegründet, also KVP, kasernierte Volkspolizei, ist der Vorläufer der NVA in der DDR gewesen und es soll hingehen zu einer Armee. Man darf es aber eben noch nicht so bezeichnen. Deswegen kasernierte Volkspolizei. Und es werden eben auch sehr viele Jugendliche in diese bewaffneten Organe gepresst. Da ist ein Wahnsinnsdruck auch dahinter seit 1952. Es gibt richtige Rekrutierungskampagnen der FDJ. Und genauso viele werden auch wieder entlassen, wie sie reingepresst werden. Also es ist eben nicht so ein sicherer Kandidat, diese KVP, die das Regime stützt. Aber
sie tun es.
Und wir haben eben auch die tatsächlich überlaufen, auch Volkspolizisten, ziehen ihre Uniform auf den Marktplätzen aus und gehen über zu den Protestieren, lassen ihre Waffen liegen oder nehmen sie sogar mit auf die andere Seite. Das kommt auch vor, die dann natürlich später in den Untersuchungsgefängnissen landen.
Ich habe mir noch für die Vorbereitung, als Vorbereitung für diese Diskussionsveranstaltung noch mal einige Berichte durchgelesen, die jetzt in einer dreibändigen Edition erschienen ist. Die Berichte sozusagen dokumentiert an die SED und der SED, aber auch sozusagen aus westlicher Perspektive, etwa der Organisation Gehlen. Und bei den Berichten, die sich drehen um diese Sicherheitskräfte, habe ich den Eindruck, es gibt eine starke Gruppe, die diesen Staat verteidigt. Es gibt auch eine Gruppe, die zum Teil überläuft, weniger. Und es gibt eine ganz breite Gruppe, die völlig desorientiert ist, verwirrt ist. Weil in dieser Diktatur, wie in vielen Diktaturen, gibt es eben dieses Befehls-Gehorsamsverhältnis. Und wenn derjenige, der befiehlt, nicht da ist, nicht präsent erscheint, und das begann schon mit dem Tod Stalins, ja, der ja wie eine Ikone verehrt wurde, plötzlich fehlt da was, ja, und dann ist die SED-Führung eigentlich nicht sichtbar, ja, dann entsteht Verwirrung, ja. Und man darf sich eins, glaube ich, wirklich nicht vergessen, und da würde ich auch an Robert Kindler anschließen, die SED-Diktatur funktioniert wie alle Diktaturen, nicht nur über Repression und Unterdrückung, sondern sie funktioniert auch über Lockung. Sie funktioniert über die Eröffnung von Karrieren. Und diese Sicherheitskräfte, das waren auch Karrieren sozusagen, das waren Versorgungsmöglichkeiten, die dran hingen. Und damit würde ich es in hohem Maße neben ideologischer Überzeugung erklären, dass sich eben durchaus ein beträchtlicher Anteil dieser Sicherheitskräfte, vor allem KVP, aber auch anderer, MFS, diesen Protestierenden entgegenstellte.
Welche Rolle hat der Westen gespielt oder nicht gespielt bei diesem Aufstand? In der Interpretation der SED-Führung war das ein faschistischer Putsch, angezettelt im Westen, provoziert von westlichen Agenten. Nach westlicher Darstellung hatte der Westen damit nichts zu tun. Was ist die Wahrheit,
Herr Bienert? Über dieses Thema könnte man wirklich einen ganzen Abend sprechen. Wie viel Zeit haben Sie? Sie möchten sicherlich eine kurze Antwort haben, nehme ich an. Also es ist so, dass der Westen zunächst von den, wir haben das ja schon angesprochen, zunächst von den Ereignissen genauso überrumpelt wird wie die SED-Führung. Und das spricht nur nicht sonderlich für einen großen Masterplan, der vom Westen entwickelt wurde, um dann das System zu destabilisieren. Aber wenn wir uns Berlin ansehen, und Berlin ist ja letzten Endes ja auch so ein Nukleus dann eben des Kalten Krieges und auch der Ost-West-Konfrontation und der deutschen Frage in den 50er Jahren, gibt es natürlich schon im Sinne der Liberation Policy, gibt es durchaus Ambitionen, dass die andere Seite, also die Ostseite, zu destabilisieren. Aber diese Ambitionen gibt es schon Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Sie sind nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 17. Juni. Im Gegenteil, für die westliche Seite besteht zunächst in den Tagen des 16. bis 17. Junis die große Sorge im Raum, dass dieser Berlin-Status, der nun für diese Stadt existiert, dass dieser Berlin-Status auf einmal durch diese ganzen Geschehnisse irgendwie hinweggefegt werden könnte und man wirklich in eine ganz, ganz ernste Situation hineingerät. Also worauf ich hinaus möchte ist, man versucht von den westlichen Mächten in Berlin, man versucht möglichst Zwischenfälle zu verhindern, die irgendwie zu einer Eskalation der ganzen Situation in Berlin und dann in der DDR führen können.
Gut, also Sie sprechen über die Interessenlage des Westens, aber man könnte ja auch sagen, das Interesse war, dass die DDR, dass das SED-Regime in sich zusammenbricht und das lässt sich ja mit einem solchen Aufstand vielleicht ganz gut anschieben. Ich zitiere mal Stefan Heim, der Schriftsteller, der ja auch dieses berühmte Buch geschrieben hat, 5 Tage im Juni, hat einen Brief geschrieben, damals an den Chefredakteur der täglichen Rundschau, das war die sowjetische Zeitung für die DDR, da übt er heftige Kritik an den DDR-Verhältnissen, er war ein kritischer Geist Zeit seines Lebens und dann sagte er aber, es war ganz sicher kein Zufall, dass der Aufstand gleichzeitig an so vielen Stellen ausbrach, da wurde Vorarbeit durch die Westmächte geleistet.
Die Quellen möchte ich gerne sehen, die das belegen. Die Quellen möchte ich gerne sehen.
Ich frage mal in die Runde, wie bewerten Sie dieses Heim-Zitat, Frau Stahl, oder Herr Kindler vielleicht?
Naja, ich glaube, wir haben eigentlich heute Abend schon ganz gut rausgearbeitet, wie man Stefan Heims Verwirrung erklären kann, den ich als Autor übrigens sehr schätze. Einfach weil wir gut zeigen konnten und mittlerweile in der Literatur sehr schön sehen, dass der Aufstand eben nicht am 17. oder 16. Juni begann, sondern deutlich eher. Und dass im Grunde das Feld überall bereitet gewesen ist. Also wir haben seit der Verkündung des neuen Kurses am 11. Juni in der Zeitung Neues Deutschland im Grunde aus allen Teilen der DDR oder aus fast allen Teilen der DDR Berichte über Widerstand, Proteste, Zusammensammlung, auch vor den Gefängnissen sammeln sich die Leute, weil sie erwarten, dass die Gefangenen befreit werden. Und dann geht das auch teilweise mit Situationen einher, wo dann auch wieder die jetzt schon oft genannten Kräfte der kasernierten Volkspolizei sich nicht trauen, dazwischen zu gehen. Das ist denen zu heiß. Und in dieser Situation kommt die Nachricht aus Berlin und dann eskaliert es. Das mag eine Erklärung sein für Stefan Heims Verwirrung.
Vielleicht nochmal zur Rolle des RIAS. Da sind ja Streikende hingegangen und wollten dort ihre Forderungen verlesen. Das durften sie, glaube ich, nicht, aber die Forderungen wurden trotzdem publiziert und es wurde im Grunde immer genau gesagt, wo was los ist. Und da hieß es dann von SED-Seite, das war praktisch so eine Schaltzentrale dort, Herr Bienert.
Naja, da sind wir natürlich beim sehr, sehr zentralen Punkt. Der RIAS hat erst einmal seine Informationsaufgabe wahrgenommen. Also wenn der RIAS, das wäre ja die Alternative gewesen, Berichterstattung einzustellen, das wäre mit dem Motto, mit dem Logo, eine freie Stimme der freien Welt zu sein, hätte das nicht so wirklich funktioniert. Und wir wissen ja nun auch aus den Erinnerungen Egon Bahrs, der häufig darüber gesprochen hat und von anderen Beteiligten, dass man, was nun die Forderungen anbelangt, natürlich sehr, sehr mit den Protestierenden in der DDR sympathisierte, ohne Frage. Aber es musste unbedingt verhindert werden, dass irgendwie der Eindruck entsteht, dass vom Westen letztlich die Anweisung erfolgen, wie der Aufstand zu erfolgen hat. Und der RIAS hat, das ist sicherlich, hat an einem Punkt eine dynamisierende Rolle gespielt. Er war natürlich das Leitmedium, nicht nur für die Menschen in West-Berlin, sondern auch in der, wie man damals sagt, in der Zone, also in der DDR und in Ost-Berlin, über die Geschehnisse dieser Tage. Das heißt, diese stündlichen Berichte, diese stündlichen Reportagen, die gesendet wurden, da haben die Leute an den Radiogeräten gehangen und haben diese Informationen aufgesungen. Das hat natürlich diese ganzen Entwicklungen, natürlich hat ihnen eine Dynamik gegeben, die möglicherweise ohne den RIAS nicht hineingekommen wäre. Aber es gibt dort nicht diese große Verschwörungstheorie, also dass da die dunklen imperialistischen Mächte des Westens an einem Tisch gesessen hätten, um dann die SED-Führung zu beseitigen und das ganze Regime wegzufegen. Nein, wir müssen es eben auch aus der Zeit heraus sehen, dass diese Tage von einer enormen Dynamik geprägt bestimmt waren. Und man auch von diesen Ereignissen so überrollt wurde, in West wie auch in Ost, dass man letzten Endes auch sehr, sehr stark reaktiv arbeiten musste. Und dass das Ende letzten Endes auch offen war, nicht wahr? Man wusste nicht, in welche Richtung das alles gehen könnte. Aber um es zusammenzufassen, der RIAS hat dort eine wichtige Informationsaufgabe wahrgenommen. Er hat auch viele Informationen rüber in den Osten transportiert, die dann auch diesen Aufstand auch noch dynamisiert haben, ohne Frage. Aber er war nicht so eine Art Sprachrohr einer finsteren Macht, eines Masterminds, das dort angeblich gearbeitet hätte.
Also der RIAS, um es kurz zu fassen, glaube ich, war schon einflussreich, hat sozusagen diese Dynamik natürlich auch mit befeuert. Aber der RIAS war nicht die Schaltzentrale. Wo war überhaupt die Schaltzentrale?
Die gab es nicht.
Eigentlich fällt das doch völlig in sich zusammen. Ich meine, aus der Literatur und aus den Berichten, die man jetzt eben auch gedruckt sehen kann, kann man leicht entnehmen, es gab so lokale, bestenfalls regionale Streikleitungen, die sich so verbanden. Aber die große Schaltzentrale gab es in der Imagination der SED-Führung. Denn die musste ja erklären, wie passierte das. Ja? Wie war das passiert? Und die Erklärung konnte natürlich nicht lauten, aus Sicht der SED, es war die Unzufriedenheit der Arbeit und unsere verfehlte Politik. Natürlich nicht. Sie haben das mit zwei Mechanismen erklärt, die immer wieder in diesen Berichten auftauchen. Und das kann man im Groben und Großen und Ganzen für fast alle Diktaturen übernehmen. Die erste Erklärung war, sind äußere Feinde, ja? Also der Westen, Spionage sozusagen aus Spione und so weiter und Diversanten aus dem Westen. Und die zweite Erklärung war, Überspitzungen oder bürokratisches Administrieren, wie es dann heißt im Parteideutsch, der untergeordneten Funktionäre. Also die Schuld wurde entweder nach außen verschoben, externalisiert, oder sie wurde nach unten verschoben. Das ist eine sehr einfache Erklärung aus Sicht der SED.
Lassen Sie uns dieses Ereignis nochmal einordnen. War das eine versuchte Revolution? War das ein Aufstand, der den Osten praktisch so haben wollte wie den Westen? Waren da Leute auch dabei, die vielleicht einen anderen, besseren Sozialismus haben wollten? Frau Stadelmann-Wenz.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Motive und Ziele und Interessen, die sich da auf der Straße versammeln. Wir sehen Transparente nieder mit der Regierung. In vielen Städten. Wir sehen transparente, freie Wahlen. Wir sehen auch transparente Vereinigungen, die die Vereinigung fordern. Vor allen Dingen am 17. Juni. Ich glaube, ursprünglich ging es tatsächlich darum, eine bessere Lebenssituation erstmal zu erreichen, tatsächlich. Das dann sehr schnell umschlägt in weg mit der SED. Und wir wollen freie Wahlen. Das ist eben auch ein Prozess, der sich über diese Tage entwickelt. Es geht, vor den Gefängnissen geht es darum, tatsächlich die Angehörigen zu empfangen, dass sie endlich freigelassen werden. Den Arbeitern geht es erstmal um ihre Arbeitsnormen. Und es gibt auch Streikleitungen, die bleiben bei diesen Forderungen. Ja, die bleiben ganz klar bei diesen Arbeiterforderungen. Andere Streikleitungen nehmen dann eben gleich die Forderungen weg mit dem SED-Regime. Wir wollen freie Wahlen, wir wollen die Vereinigung beider deutschen Staaten. Wir müssen auch sehen, 1953 ist dieses Land noch nicht lange geteilt. Die Leute leben noch in einem Deutschland. Die haben alle noch ein großes Deutschland erlebt. Ja? Also für die ist diese Teilung noch nicht wirklich in Fleisch und Blut übergegangen, wie es dann halt für uns in den 70ern, 80ern war, ja, die auch gerade in Berlin, das wird nicht als geteilte Stadt wahrgenommen. Das ist für viele eine Stadt. Deswegen finden wir eben auch, laufen die Hennigsdorfer durch West-Berlin. Da müssen sie durch. Das ist ganz normal, dass sie durch ein Wedding laufen. Und wir finden bei den Protestierenden eben auch sehr viele West-Berliner. Das ist ein Hin und Her. Und sehr viele fliehen aus Ost-Berlin, als dann die Panzer kommen, um eben auch einer Verhaftung zu entgehen, fliehen nach West-Berlin. Also West-Berlin ist als Zufluchtsort, als Rückzugsort enorm wichtig an diesem 17. Juni. Deswegen müssen wir schon die ganze Stadt sehen. Also diese Teilung ist bei den Leuten noch nicht in den Köpfen drin, dass das eventuell 40 Jahre gehen könnte. Auf die Idee kommen die gar nicht.
Jenseits der Stalinallee, 70 Jahre Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Das war das Inforadio Forum, heute aus der Freien Universität Berlin im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften. Mit dabei die Historiker Dr. Elke Stadelmann-Wenz von der Gedenkstätte Hohenschönhausen, Michael Bienert von der Stiftung Ernst-Reuter-Archiv und die beiden Professoren Robert Kindler und Ann Bauer-Kemper von der Freien Universität. Danke herzlich für die Debatte, Ihnen hier im Saal für Ihr Interesse, Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.